Wenn man zwei Bahnhöfe aus Nara in Richtung Kyoto mit dem Schnellzug fährt, dann landet man in Yamato Saidaiji. Und das war früher ein Ort, der für den großen Westtempel bekannt war. Aber seit Juli 2022 ist dieser Ort auch bekannt, weil hier der ehemalige Premierminister Abe Shinzo erschossen wurde.
Japan. Und dann das.
Politische Attentate, politische Begräbnisse. Keine einfachen Themen für unsere erste Folge. Aber der Mord an Abe Shinzo im Juli 2022 hat uns dazu bewogen, einmal zu schauen, was es an ähnlichen Fällen in der japanischen Geschichte gibt. Wir sind bis in die riesigen Archivhallen der Meiji-Zeit herabgestiegen, um uns schlauer zu machen, aber zum Glück nicht alleine. Begleitet hat uns Professor Sven Sala, Historiker an der Universität Sophia in Tokio. In den gut 150 Jahren seit Beginn der Meiji-Zeit haben so viele politische Attentate stattgefunden, dass wir in dieser Folge kaum ins Detail gehen können. Und das nicht nur wegen der Vorfälle in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch nach 1945 sind vor Abe noch andere Politiker mit Waffengewalt angegangen worden. Manche haben es nicht überlebt. Auch Abes Großvater Kishi wurde attackiert, auch er als Ex-Premierminister. Mehr dazu gleich. Und was geschah nach den Attentaten? Wir sprechen mit Sven Sala auch noch über Staatsbegräbnisse. Natürlich über historische Präzedenzfälle, aber auch das für Abe Shinzo. Kurz nach dem Attentat wurde die Idee noch von einer Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Die Berichterstattung über das Motiv des Attentäters änderte aber offensichtlich die Ansicht zahlreicher Menschen. Und so zeigten Umfragen am Tag des Staatsbegräbnisses, dass nun eine Mehrheit dagegen war. Bei einer der Demonstrationen gegen das Begräbnis sind wir übrigens dabei gewesen. Aber auch dazu gleich mehr.
Dieser Podcast wird unterstützt von Airflyers.
Die Geburt des modernen Japan war eigentlich schon ein Resultat einer Reihe von Attentaten in den 1850er und 60er Jahren, als die Bewegung zur Restauration des Kaisers reihenweise Attentate auf Beamte des Shoguns verübte. Und das führte dann zur Meiji-Restauration von 1868. Aber auch dann endete diese Reihe von Attentaten nicht. Viele berühmte und einflussreiche Politiker der Meiji-Zeit wurden auch Opfer von Attentaten. Zum Beispiel 1878 Okubo Toshimitsu, der damals dominante Politiker. Und das ging dann weiter bis zum Beispiel 1918 erstmals ein Premierminister, Hada Takashi, im Bahnhof von Tokio ermordet wurde. In der späten Meiji- und dann der Taisho-Zeit gab es auch einige Attentatspläne, die allerdings nicht durchgeführt wurden, sowohl auf den Kaiser als auch auf den Kronprinz. Am Ende der Meiji-Zeit zum Beispiel gab es von linken Gruppen Pläne, Kaiser Meiji zu ermorden. Diese Pläne sind dann aufgeflogen und diese Sozialisten und Kommunisten, die das geplant haben, wurden dann vor Gericht gestellt und zu Tode verurteilt. Später in den 1920er Jahren gab es dann auch noch mal ein Attentatsversuch auf den Kronprinzen, den späteren Kaiser Hirohito oder Showa Tenno, der auch teilweise mit koreanischen Widerstandskämpfern, die eigentlich in Japan zu der Zeit lebten, zusammenhingen. In den 1930er Jahren gab es auch wieder Attentate auf Politiker, unter anderem auch auf Premierminister. 1930 wurde ein Attentat verübt auf den Premierminister Hamaguchi, der einen Abrüstungsvertrag unterzeichnet hatte. Und rechtsradikale Aktivisten und Vertreter der Streitkräfte sahen das als eine Einmischung in die Unabhängigkeit des Militärs. Und dafür wurde er angeschossen. Er überlebte das Attentat, aber ist dann ein Jahr nach dem Attentat an seinen Verletzungen oder den Folgen des Attentats dann verstorben. Damals waren die Parteien eigentlich noch die dominante Kraft in Japans Politik. Also auch nach Herrn Hamaguchi wurde dann wieder ein Parteipolitiker Premierminister. Also die Parteien konnten noch die Kontrolle über die Politik behalten. Das änderte sich dann später in den 1930ern, als die Armee dann auch teilweise organisierte Putschversuche gestartet hat. Und der Höhepunkt dessen war einmal 1932 auch wiederum die Ermordung des Premierministers, Herr Inukai Tsuyoshi, der auch Parteipolitiker war. Der Höhepunkt dieser Serie von Attentaten und Putschversuchen war dann der 26. Februar 1936, als ein groß angelegter Putschversuch von Seiten der Armee gestartet wurde. Jüngere Offiziere aus der Armee waren hier die führenden Kräfte. Und am Morgen des 26.2. wurden Attentäter ausgesandt, um den Premierminister und führende Politiker zu ermorden. Ermordet wurde damals zum Beispiel der Finanzminister Takahashi Kodekiyo, der schon seit mehr als 10 Jahren darauf pochte, das Rüstungsbudget, die Rüstungskosten zu reduzieren und sich der Abrüstung zu widmen. Die Attentäter, die in das Haus vom Premierminister eindrangen, haben seinen Schwager erschossen, den sie mit dem Premierminister verwechselt haben. An dem Tag dachte man zunächst, der Premierminister wäre auch dem Attentat zum Opfer gefallen. Und der Premierminister selbst, der auch ein Admiral war, Admiral Okada, versteckte sich mehrere Tage, weil er Angst hatte, dass immer noch eventuell Attentäter auf seinen Spuren sein könnten. Und er kam erst nach mehreren Tagen aus seinem Versteck. Und die Medien hatten in der Zwischenzeit berichtet, er sei ermordet worden. Und erst nach einigen Tagen stellte sich das dann raus, dass es sich um eine Verwechslung handelte. Während des Putschversuches vom 26. Februar sind auch mehrere Militäroffiziere ermordet worden, die den Putschisten zu gemäßigt waren. Darunter war einmal der ehemalige Premierminister Admiral Saito Makoto, der für eine eher Abrüstungspolitik und Friedenspolitik stand und den radikalen Kräften in der Marine und auch in der Armee eben zu gemäßigt war. Und das gilt auch für einen Armeeoffizier, Watanabe Jotaro. Auch dieser Armeeoffizier galt als zu gemäßigt und wurde deshalb am 26. Februar ermordet.
Nach 1945 sind 3 schwere Angriffe auf Politiker verübt worden. Der erste in der innenpolitisch sehr konfrontativen Phase 1959-60. Asanuma Inejiro war Vorsitzender der Sozialistischen Partei und eine führende Figur bei den Protesten gegen die Verlängerung des amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrages. 1959 hatte er noch in Peking die USA als gemeinsamen Gegner Japans und Chinas bezeichnet und auch damit den Hass nationalistischer Kreise in Japan auf sich gezogen. Besonders einer, der Sohn eines Offiziers der Selbstverteidigungsstreitkräfte namens Yamaguchi Otoya, wollte Asanuma zum Schweigen bringen. Er ergriff die Gelegenheit, die sich ihm am 12. Oktober 1960 bot. Bei einer Fernsehdebatte in Tokios Stadtteil Hibiya attackierte der erst 17-jährige Attentäter mit einem Schwert seines Vaters, den am Rednerpult sprechenden Asanuma, der wenige Minuten später den Verletzungen erlag. Yamaguchi selber erhängte sich in seiner Zelle, bevor ein Urteil in seinem Prozess gesprochen werden konnte. Der Tod des als charismatisch beschriebenen Asanumas schwächte die Sozialistische Partei erheblich. Die Opfer 2 und 3 hatten etwas gemeinsam. Sie waren beide Bürgermeister von Nagasaki. Als ersten traf es Motoshima Hitoshi, der der LDP angehörte und 1979 erstmals zum Bürgermeister gewählt worden war. Als der Showa-Kaiser 1988 im Sterben lag, antwortete Motoshima auf eine Frage im Stadtparlament von Nagasaki, dass der Kaiser eine Mitschuld am Pazifischen Krieg trüge. Seine eigene Partei, die LDP, drängte ihn, diese Aussage zurückzunehmen, doch Motoshima weigerte sich. Daraufhin versammelten sich unter anderem zahlreiche Nationalisten und Rechtsradikale mit ihren schwarzen LKW und den riesigen Lautsprechern in Nagasaki, um gegen den Bürgermeister zu protestieren. Am 18. Januar 1990 schoss ihn dann ein Mitglied der nationalistischen Organisation Seki-Juku in den Rücken. Darüber lebte Motoshima. Seine Partei entzog ihm jedoch trotzdem die Unterstützung. Die LDP stellte bei der nächsten Bürgermeisterwahl 1995 Ito Icho auf. Der gewann, wurde 1999 und 2003 wiedergewählt, doch während seiner Wahlkampagne für eine vierte Amtszeit erschoss ihn ein Yakuza am 17. April 2007. Dieser Yakuza gehörte einer lokalen kriminellen Bande an, die wiederum mit der größten Yakuza-Organisation des Landes, der Yamaguchi-Gumi, kooperierte. Sein Motiv blieb unklar. Zunächst wurde er zum Tode verurteilt, doch wandelte die höhere Instanz das Urteil zu lebenslänglich um. Er starb vor knapp 3 Jahren, im Januar 2020, im Alter von 74 Jahren.
Staatsbegräbnisse gibt es schon seit der frühen Meiji-Zeit. Es gab zwar erst in den 1920er Jahren ein Gesetz über Staatsbegräbnisse, aber das Wort Staatsbegräbnis, Kokso oder Koksogi, wurde schon in den 1880er Jahren benutzt. Und in den 1870er Jahren gab es schon Begräbnisse, die im Prinzip den Rang eines Staatsbegräbnisses hatten. Das waren Begräbnisse für hochrangige Politiker, meistens für solche, die aus dem Kaiserhaus kamen oder mit dem Kaiserhaus verwandt waren, also die erweiterte Kaiserfamilie, die sogenannten Miyake, die Zweigfamilien des Kaiserhauses. Ganz berühmt ist hier zum Beispiel das Begräbnis für Iwakura Tomomi, der auch bekannt ist für die Iwakura-Mission, die in den frühen 1870er Jahren die Welt bereiste und unter anderem auch in Deutschland war. Es gab in der Vorkriegszeit insgesamt etwa 20 Staatsbegräbnisse plus die Staatsbegräbnisse für den Kaiser, die nochmal auf einem ganz anderen Level sind, sowohl in der Vorkriegs- als auch in der Nachkriegszeit. Von diesen 20 Staatsbegräbnissen für führende Politiker und Militärs waren etwa 10 für Angehörige des Kaiserhauses im erweiterten Sinne, inklusive der Zweigfamilien. 2 waren sogar Staatsbegräbnisse für Könige, für ehemalige Könige von Korea, die nach der Annexion Koreas 1910 auch in die japanische Kaiserfamilie als Zweigfamilie integriert wurden. Und den beiden wurde in Seoul, das waren die einzigen Staatsbegräbnisse, die nicht in Japan stattfanden, sondern in der Kolonie Korea, damals natürlich Teil des japanischen Kaiserreiches. Aber für diese beiden wurde ein Staatsbegräbnis in Seoul abgehalten. Das heißt, die Hälfte dieser Staatsbegräbnisse waren eigentlich für Politiker und Militärs aus dem erweiterten Kaiserhaus, nicht für zivile Politiker. Die andere Hälfte, etwa 10, waren für zivile Politiker, zum Beispiel für Ito Hidobumi, der eben 1909 erschossen wurde und für den es dann ein groß angelegtes Staatsbegräbnis in Tokio gab. Die ersten Staatsbegräbnisse in der Meiji-Zeit hatten eigentlich auch keine gesetzliche Grundlage. Und in den 1920er Jahren hat man diese Grundlage dann geschafft. 1926 wurde ein Gesetz über Staatsbegräbnisse erlassen. Dieses Gesetz wurde dann 1947 außer Kraft gesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es deshalb zunächst einmal nur Staatsbegräbnisse für Kaiser, weil die wiederum auf einer anderen gesetzlichen Grundlage, nämlich dem kaiserlichen Haushofgesetz, beruhen. Für reguläre Politiker, die jetzt nicht verwandt sind mit dem Kaiserhaus, gab es eben keine gesetzliche Grundlage und es gibt deshalb nur einen Fall.
Und das war der des ehemaligen Premierministers Yoshida Shigeru. Er war der wohl bekannteste und einflussreichste Regierungschef der Nachkriegszeit. Seine Außenpolitik war zum Westen hin orientiert, wobei die nach ihm benannte Yoshida-Doktrin vor allem bedeutete, sicherheitspolitisch stellt sich Japan unter den Schutzschirm der USA und verzichtet weitgehend auf eigenständige Positionen bzw. passt sie den Forderungen aus Washington an. Stattdessen konzentriert sich das Land auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Die dominante Partei Japans, die LDP,
gab es in den beiden Amtszeiten Yoshidas nicht 1946-47 und 1948 bis 1954. Übrigens, Aso Taro ist Enkelsohn von Yoshida, dessen Grab auf einem Friedhof in Aoyama, Tokio, zu finden ist.
Yoshida Shigeru wurde nicht ermordet, sondern starb eines natürlichen Todes 1967. Damals hatte er sich schon mehr als 10 Jahre aus der Politik zurückgezogen und deshalb hatte sich natürlich auch die Aufregung um seine Person gelegt und es gab eigentlich einen weiten, breiten Konsensus über die historische Bewertung seiner Politik. Es gab natürlich auch einige, die seine Politik zu soft fanden. In den 60er Jahren zum Beispiel gab es eben die Politik von Herrn Kishi, das Verteidigungsbündnis mit den USA zu vertiefen und zu verstärken. Das war eine Politik, die etwas gegen die ursprüngliche Politik von Yoshida anging, der eben möglichst wenig militärisches Engagement haben wollte. Aber insgesamt war Yoshida, als er 1967 starb, genoss hohes Ansehen. Und deshalb gab es auch keine großen Diskussionen darüber, dass ein Staatsbegräbnis angemessen ist. Und deshalb wurde es dann auch kurz nach seinem Tod abgehalten.
In der Einleitung habe ich noch das Attentat auf Abes Großvater erwähnt. Das geschah fast auf den Tag genau 62 Jahre vor dem Anschlag auf seinen Enkelsohn. Kishi Nobusuke war 1960 nach der umstrittenen Verlängerung des Sicherheitsvertrages mit den USA zurückgetreten. Der feierliche Empfang seines Nachfolgers Ikeda Hayato fand am 14. Juli 1960 in der Amtsresidenz des Premierministers statt. Als die Veranstaltung kurz nach 14 Uhr zu Ende war, trat ein Mann an Kishi heran und stach mehrfach auf seine Beine ein. Der Attentäter war ein 65-jähriges ehemaliges Mitglied einer ultranationalistischen Gruppierung aus der Vorkriegszeit. Über seine Motive sprach er nicht, aber er sagte später aus, er habe Kishi nicht umbringen wollen. Der erholte sich tatsächlich und war nach 2-wöchigem Krankenhausaufenthalt wieder weitgehend hergestellt. Wie nach dem Attentat auf seinen Enkelsohn stellte sich aber auch 1962 die Frage nach der Wirksamkeit des Personenschutzes für Spitzenpolitiker. 1975 starb dann ein anderer ehemaliger Premierminister, der damals, wie Abe 2022, der am längsten amtierende Regierungschef des Landes gewesen war.
Nach Yoshida wurde dann einmal diskutiert, ob Sato Eisaku, der zur damaligen Zeit auch der am längsten dienende Premierminister war, ob man für ihn nicht ein Staatsbegräbnis ausrichten sollte. Aber das wurde dann abgelehnt, weil man damals eben gesagt hat, dass es eben keine rechtliche, keine gesetzliche Grundlage gibt. Und man fürchtete eben auch den Widerspruch der Opposition. Denn bei der Opposition war Sato sehr, sehr unbeliebt. Und die Sozialistische Partei sprach sich ganz offen und ganz klar gegen ein Staatsbegräbnis aus. Das hat die LDP damals dann zur Kenntnis genommen und dementsprechend kein Staatsbegräbnis ausgerichtet, sondern eine Stufe niedriger, ein nationales Begräbnis, das nur teilweise vom Staat und von der Regierung bezahlt wurde, zum großen Teil aber eben auch von der LDP, von der Partei von Herrn Sato. Und dadurch wurde dann ein Kompromiss gefunden.
Premierminister Obuchi Kezo erlitt im Amt einen Schlaganfall und starb 1,5 Monate später, im Mai 2000. An seinem Begräbnis, das ebenfalls in Tokios Budokan abgehalten wurde, nahmen höhere Würdenträger teil als bei Abe, obwohl es sich nicht um ein Staatsbegräbnis handelte. Unter anderem war US-Präsident Bill Clinton in Tokio. Nakasone Yasuhiro wiederum war vor Obuchi Premierminister, nämlich von 1982 bis 1987. Er überlebte Obuchi aber um viele Jahre und starb vor 3 Jahren im Alter von 101 Jahr. Auch seine Bestattung wurde zu einem offiziellen Ereignis.
Das war ein gemeinsames Begräbnis der Liberaldemokratischen Partei und des Kabinetts. Und damals wurde auch Geld bezahlt vom Staat für dieses Begräbnis, aber eben nur ein Teil. Deshalb war es kein Staatsbegräbnis.
Doch dann wurde Abe Shinzo ermordet. Er kam am 8. Juli 2022 nach Yamato Saidaiji, um an einem für Japan typischen Bahnhofsvorplatz eine weitere Wahlkampfrede für die anstehende Oberhauswahl zu halten. Sein Team hatte eine Holzkiste von etwa 50 cm höher als kleine Bühne vorbereitet. Die stand innerhalb der Leitplanken einer schmalen Verkehrsinsel vor dem Nordausgang des Bahnhofs. Wie bei Demonstrationen auch, verteilte sich das Publikum an den Seiten der Fußgängerwege. Passanten sollten nicht behindert werden, der Straßenverkehr sowieso nicht. Der Attentäter schaute sich den Beginn der Rede an. Yamagami Tetsuya wohnte in Nara und stammte aus einer Familie, in der die Mutter über viele Jahre sehr viel Geld an die südkoreanische Vereinigungskirche gespendet hatte und von dieser wohl auch zu immer weiteren Spenden gedrängt worden war. Für den Attentäter war das der Grund für den Bankrott der Familie. Rache nehmen wollte er dafür ursprünglich an der Führungsspitze der Vereinigungskirche, doch schienen diese Personen außerhalb seiner Reichweite. Als sich dann Abe für eine Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Nara ankündigte, fasste der Attentäter den tödlichen Entschluss, den ehemaligen Premierminister umzubringen. Der war zwar nicht Mitglied der Vereinigungskirche und hatte auch noch nie ein Wort über die Lehre der Organisation verloren, doch offenbar auf Wunsch der Sekte Grußworte in Videoform verfasst. Die Gegenleistung der Vereinigungskirche waren Spenden und kostenfreies Personal für Wahlkämpfe. Die Leitung der Vereinigungskirche nutzte Abes Grußworte in ihrer Kommunikation mit ihren Mitgliedern, um die vermeintliche eigene politische Bedeutung zu betonen. Abes Konterfei schmückte mehrere Titelblätter der sekteneigenen Magazine. Ohnehin entsprach seine konservative Politik den Vorstellungen der Sekte. Für Mitglieder und auch Yamagami mag die Verbindung zwischen Vereinigungskirche und Abe stärker ausgesehen haben, als sie es wohl war. Doch so glaubte der Attentäter, dass er mit dem ehemaligen Premierminister zumindest an jemandem Rache nahm, der eng mit der Sekte verbunden war. Wie er bei den Verhören durch die Polizei offenbar aussagte, hatte er seine Waffe mit Hilfe einer Anleitung im Internet gebaut und auch in Wäldern ausprobiert. Während Abe sprach, ging er ohne Verdacht zu erzeugen auf die bahnhofsnahe Rückseite der Verkehrsinsel, wo ihn die Sicherheitsbeamten aus den Augen verloren.
Heute ist der Tag des Staatsbegräbnisses und ich stehe hier in dem Park, der direkt vor dem Parlamentsgebäude liegt. Hier gibt es ein paar Kinder, die offensichtlich einen Ausflug machen. Und ich weiß nicht, ob das terminlich absichtlich auf heute gelegt wurde. Auf der Straße hinter dem Park fährt ein Wagen, der sich laut gegen Abe, seine Politik, die Skandale und natürlich das Staatsbegräbnis bemerkbar macht. Um den Park herum viel Polizei und jeder, der schon mal eine Demonstration in Tokio verfolgt hat, weiß, dass die Polizei selten in kleiner Gruppe auftaucht, sondern das sind immer sehr, sehr viele, zumindest wenn man das vergleicht mit dem, was man so aus Deutschland kennt. Und diese Polizisten, Frauen habe ich keine gesehen, doch eine da drüben, diese Polizisten und Polizistinnen, die bauen gerade die Absperrgitter auf, mit denen nachher die erwarteten Mengen in Zaum gehalten werden sollen. Ab 14 Uhr ist eine Großdemonstration angekündigt, die zeitgleich stattfindet mit dem Staatsbegräbnis.
Die Entscheidung, ein Staatsbegräbnis für Herrn Abe durchzuführen, kam relativ spontan, nur ein paar Tage nach seinem Tod und ist gefällt worden unter dem Eindruck des Attentats. Es war natürlich sehr schockierend für viele Menschen, für alle Menschen, dass hier ein japanischer Politiker auf offener Straße bei einer Wahlveranstaltung erschossen wurde. Es wurde auch von vielen Menschen, auch von Leuten, die kein großer Fan von Herrn Abe waren, als Bedrohung der Demokratie angesehen, dass ein Politiker auf einer Wahlveranstaltung am helllichten Tag erschossen wurde. Und deshalb muss man das natürlich schon etwas als emotionale Entscheidung sehen. Das unterscheidet auch die Entscheidung für das Staatsbegräbnis von Herrn Abe deutlich von der Entscheidung für das Staatsbegräbnis von Han Yoshida, der eines natürlichen Todes gestorben ist, der auch absehbar damals war. Und die ganze politische Klasse war darauf schon vorbereitet. Man hatte auch Einigkeit bezüglich der Bedeutung von Han Yoshida in der Nachkriegspolitik. Alles das ist natürlich bei Herrn Abe nicht der Fall. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es eben keine gesetzliche Grundlage gibt. Und du ja dann natürlich sagen könntest, okay, jeder verdient jetzt ein Staatsbegräbnis, der irgendwie ein paar Jahre Premierminister war. Oder warum muss es denn Premierminister sein? Es kann ja auch was anderes sein, wenn eine ausreichend große Zahl von Leuten jemanden für verdienstvoll hält, dann muss es ein Staatsbegräbnis geben. In Deutschland gibt es relativ viele Staatsbegräbnisse. Wahrscheinlich wieder so viele, dass es dann irgendwie untergeht. Hier in Japan ist jetzt natürlich ein bisschen das Problem, dass es seit 1967 kein echtes Staatsbegräbnis gab. Und deshalb, dass natürlich hier jetzt ganz groß diskutiert wird.
Also im Hintergrund spricht gerade Herr Xi, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, und er steht, wie ich auch, vor dem Parlamentsgebäude in Nagata-cho. Er hat ein sehr großes Publikum, das, wie sich das die Polizei immer gerne regelt bei solchen Großveranstaltungen unter freiem Himmel, auf die Ränder der Bürgersteige und bestimmte Bereiche der beiden kleinen Parks vom Parlament zurückgedrängt wird, damit die Passantinnen und Passanten hier noch vorbeikommen. Das kann man so oder so finden. Nichtsdestotrotz ist dieses zeitgleich zum Staatsgebäude stattfindende Ereignis hier ein deutlicher Ausdruck von Unmut.
Die Meinungen über Herrn Abe gehen immer noch sehr weit auseinander. Und je mehr Abstand es nun gab zu dem eigentlichen Attentat, desto mehr kamen diese verschiedenen Meinungen natürlich auch an die Oberfläche. Und heute ist eben die Nation genauso gespalten über das Staatsbegräbnis wie über die Politik, die Herr Abe jahrelang betrieben hat. Und das haben die japanischen Medien auch in den letzten Tagen ja betont, dass das Staatsbegräbnis für Elisabeth II., obwohl es auch Republikaner in England gab, eben doch ein Event war, das die Nation vereint hat für ein paar Tage. Und das ist natürlich, wie man ja auch anhand der Demonstrationen sieht, definitiv hier in Japan nicht der Fall.
Ob die Konfrontation und der Protest, die um das Staatsbegräbnis für Abe entstanden sind, mehr als nur ein Strohfeuer waren und längerfristig Einfluss auf die Politik Japans haben werden, können wir nicht sagen. Die gleichen Menschen werden sicherlich auch wieder auf die Straße gehen, wenn eine Reform der Verfassung ansteht, und sie werden dagegen demonstrieren. Und ein riesiges Polizeiaufgebot wird wieder dafür sorgen, dass alles im Fluss bleibt und der Verkehr nicht behindert wird. Kami-sama behüte. Blickt man auf die Attentate zurück, über die wir mit Sven Sala gesprochen haben, so scheinen ultranationalistische Gruppen und Yakuza in Japans moderner Geschichte diejenigen zu sein, von denen die meiste Gefahr für Politiker ausging. Dass sich Abes Attentäter an eine Organisation rächen wollte, der seine Mutter offenbar verfallen war, ist da eine Ausnahme. Wobei der religiöse Charakter der Vereinigungskirche von zweitrangiger Bedeutung zu sein scheint. Zentral ist der Nutzen, den Abe und die Sekte voneinander zogen. Missionarstätigkeiten oder Elemente einer religiösen Lehre kamen in dieser Verbindung nicht vor. Diese Podcast-Folge war nun nicht mehr als ein Überblick über besonders beachtete politische Attentate. Unsere Liste war weder vollständig noch gewichtet. Für alle, die das Thema interessant finden und mehr darüber wissen möchten, ist die einschlägige Literatur zu empfehlen. Das gilt auch für das Thema Staatsbegräbnisse. Schließlich ist das hier nur ein Podcast und keine wissenschaftliche Publikation. Sven Sala, vielen herzlichen Dank für die Zeit und kompetente Unterstützung. Und Ihnen, die Sie bis hierhin dran geblieben sind, danken wir auch. Bleibt zum Schluss nur noch die Bitte, sich einmal auf die Webseite unseres Sponsors zu verirren. Das wäre uns wichtig. Auf ein Wiederhören.
Japan. Und dann